Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode des Guitar Talk Podcast. Ich freue mich darauf, euch heute ein ganz besonderes Highlight präsentieren zu können, denn Gast dieser Episode ist Deutschlands Studiogitarrist Nummer 1, Peter Weihe. Als Gitarrist, Produzent und Arrangeur war er an bislang mehr als 1000 Produktionen beteiligt, aus denen diverse Nummer 1 Hits sowie Gold- und Platinalben hervorgegangen sind. Um einen kleinen Einblick in seine Credits zu geben und den Rahmen dieser Anmoderation nicht zu sprengen, seien auszugsweise folgende Künstler genannt: Rainbirds, Rio Reiser, Chaka Khan, Meatloaf, No Angels, Roses, Jack Bruce, Udo Lindenberg, Royal Philharmonic Orchestra, Pur, Milli Vanilli, DJ Bobo, Peter Kraus. So viel sei also gesagt, die Chance, seinem Gitarrenspiel bislang entkommen zu sein, sind äußerst gering. Darüber hinaus ist er Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, wo er im Jahr 1982 den Kontaktstudiengang für Popularmusik ins Leben rief, dem seither eine Vielzahl namhafter Künstler entsprang. Nun aber möchte ich euch das Interview nicht länger vorenthalten und wünsche euch wie immer viel Vergnügen. Peter, ich bin vor ungefähr 12, 13 Jahren das erste Mal mit deinem Namen konfrontiert worden. Seitdem fällt er in schöner Regelmäßigkeit und Sicherheit immer dann, wenn es um das Thema der Gitarre im Pop- und Rock-Kontext geht oder aber über erfolgreiche deutsche Pop- und Rock-Produktionen gesprochen wird. Trotz allem weiß man kaum etwas über die Person Peter Weihe. Kannst du uns einen Einblick darin geben, wie du ursprünglich zur Musik gefunden hast und wie sich deine Karriere dann bis zum heutigen Tag entwickelt hat?
Ja, ich bin in einem sehr musikalischen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater spielte Geige, meine Mutter Klavier, meine beiden Schwestern auch Klavier, nur mein älterer Bruder nicht. Und so lag es nahe, dass ich dann auch irgendwann Klavierunterricht kriegen sollte. Nun waren wir sehr arm, weil mein Vater früh gestorben war und meine Mutter eben 4 Kinder großziehen musste. Und ich weiß es noch genau, für 5 Mark die Stunde kriegte ich dann bei der Musiklehrerin des Gymnasiums Klavierunterricht. Nun war ich aber faul, beginnende Pubertät, und habe dann mir das von meiner älteren Schwester immer vorspielen lassen und konnte das dann sofort eigentlich auch gleich spielen. Das wurde natürlich irgendwann schwieriger und diese Strategie flog dann irgendwann auf, weil meine Klavierlehrerin merkte, dass immer wenn neue Zettel aufgelegt werden, es doch sehr mühselig war, bis ich da durchkam. Und immer wenn ich frisch nach einer Woche wiederkam, konnte ich das dann ganz leicht spielen. Diese Diskrepanz fiel ihr auf und dann merkte sie irgendwann, dass ich das alles nur nach Gehör spielte. Und das war eine Art, Musik zu machen, die meinem Wesen wahrscheinlich zu der Zeit sehr entsprach. Also ich weigerte mich, irgendwelche Regeln zu akzeptieren, vielleicht sogar die Notenschrift als Diktat für das, was ich nun zu spielen hatte. Man befand sich mitten in der Zeit der Hippie-Bewegung, noch nicht ganz. Und ich habe also, man muss sich vorstellen, das war dann so 1966 vielleicht. Da habe ich dann eben mir die Gitarre meiner Schwester gegriffen, eine Wandergitarre, und habe sie bearbeitet, irgendwie. Ich wusste nicht, wie sie gestimmt wurde, vielleicht stimmte sie zufällig. Jedenfalls weiß ich noch, dass ich gleich am ersten Tag so ein Volkslied spielen konnte, auch relativ schnell. Und das machte mir Hoffnung und dann habe ich mich darin vertieft und von dem Tag bis heute das immer autodidaktisch betrieben. Und es gab auch noch Musiker in meiner Familie, allerdings klassische Musiker. Mein Onkel war Konzertmeister der Deutschen Oper und dann Professor in Berlin für Geige. Und ich erinnere mich gut an den Tag meines ersten Soundvergleichstests. Da kam er und brachte tatsächlich eine Stradivari mit und eine Guarneri. Die Guarneri gehörte ihm selbst und die Stradivari gehörte der Stadt Berlin und war ihm Zeit seines Lebens zur Verfügung gestellt worden. Und ich war vielleicht, das war lange vor dem Gitarrespielen, weiß nicht, ob ich 5 war oder so, jedenfalls stellte er sich neben mich und sagte, hör mal, welche findest du denn schöner? Und spielte dann wirklich sehr virtuos, ich glaube, das war Tschaikowskis Violinkonzert D-Dur, und ich sollte nun überlegen, welche Geige denn nun besser klang. Und mir fiel dann auch auf, was an der Guarneri speziell war und auch an der Stradivari. Und das gefiel ihm. Und das war so mein erster Gitarrenvergleichstest, also mein erster Geigenvergleichstest. Und ich habe dann also mit Schülerbands vor mich hingeklampft und mal versucht, bei einem oder anderen einen Akkord zu erhaschen, um weiterzukommen. Gab es in unserer Kleinstadt in Bremervörde noch einen anderen Gitarristen, etwas älter war als ich, der sehr gutes Gehör hatte, immer schön die Akkorde von allen Stücken rausfand. Ab und zu habe ich mir bei dem was abgeguckt. Und eines Tages nahm mich ein Freund mit zu einer Wohngemeinschaft in einem benachbarten Ort, 25 Kilometer entfernt in Stade. Und an diesem Tag waren in dieser Wohngemeinschaft zufällig verschiedene Musiker anwesend. Das ist wirklich, das sind diese kleinen Momente, die man dann auch wahrnehmen muss. Die muss man erstens wahrnehmen und zweitens dann die Chancen nutzen. Er war eigentlich nur zu einem Besuch hingefahren, um einen Keyboarder zu besuchen, weil er lustigerweise, weil er im Kommunistischen Bund Westdeutschlands war und der auch. Da stand ja doch immer ein Wagen vom Verfassungsschutz vor der Tür. Ich war eher an der Musik interessiert. Und dieser Keyboarder hatte zwei Musiker zu Besuch, die in der örtlichen Top-40-Szene spielten. Einer hat eine später weltberühmt gewordene Stimme, Rolf Köhler. Das war ein Schlagzeuger und Bassist, der alle Sachen gesungen hat, wo Dieter Bohlen so tut, als wenn er singt. Bei Blue Systems, alle Strophen, ist mal Rolf Köhler oder die hohen Chöre. Und ist leider gestorben vor 2 Jahren. Und noch ein anderer Bassist. Und die hörten mich und kamen auf die Idee, eine neue Top-40-Band aufzumachen, die wegen ihrer Namen in der Szene dann auch gleich gut lief. Und die wollten unbedingt, dass ich da mitspiele. Und dann war noch ein weiterer Keyboarder da, Klaus-Robert Kruse, der schon in Starclub-Zeiten gespielt hatte, damals Musikstudent noch war und also Konzertpianist studiert hat und eine Fusion-Band machen wollte. Und da haben sie mich auch so eingeladen, die zu machen. Diese Fusion-Band oder Jazz-Rock-Band wurde die Band 2B und die andere wurde eine Top-40-Band, von der ich 5 Jahre lang dann gelebt habe und zwar ziemlich gut gelebt habe, weil diese Kollegen so gut im Geschäft waren. Und wir wurden dann mit dem schottischen Sänger Ian Cusick gleich die angesagteste Top-40-Band im Norden, über viele Jahre lang. Und weil diese Leute alle singen konnten und Ian so ein hervorragender Sänger ist, habe ich da ein Niveau vorgelegt gekriegt an Satzgesang und so weiter, wie ich das eigentlich auch so nie wieder erlebt habe. Das heißt also, gleich die erste Band hat die Messlatte so hochgelegt, dass mir die meisten anderen Sänger dann doch eigentlich kaum reichten, die man dann mal so getroffen hat oder mit denen man Bands machen wollte. Bis eben auch so richtig sehr, sehr gute Sänger wie Johnny Davis oder ein paar andere, die man dann getroffen hat, Frank Ryan, der früher bei Elton John gesungen hat, die hatten dann die Klasse, die auch Ian vorgelegt hat. Also hat dieser kleine Nachmittag, wo der eine Kommunist den anderen besuchte und mich mitnahm, eigentlich die Weichen gestellt für die Karriere. Man muss sich vorstellen, dass ich dann schon mit 16,5 ging noch zur Schule, im Onkel Pöhl gejammt hat mit Lonzo, der auch in dieser Jazz-Rock-Band 2B mitspielte, der so ein Geiger, und mit Udo Lindenberg und Gottfried Böttger, der später dann bei 3 nach 9 immer der Klavier-Entertainer war. Und das waren tolle Sessions und für mich sehr beeindruckend, in diesen geheiligten Hallen im Onkel Pöhls Carnegie Hall zu spielen, wo sonst Archie Shepp spielte und Freddie Hubbard und später Chick Corea und so, die ich da auch alle gesehen habe. Das war schon toll, für einen Jungen aus der Provinz plötzlich in diese Welt zu kommen und da akzeptiert zu sein. Und dann hat sich das entwickelt. Dann haben wir mit 2B viele Tourneen gespielt, verdiente mein Geld nach wie vor in der Top-40-Band. Am Wochenende haben wir jedes Wochenende 3 neue Titel eingeübt, die musste man dann vor dem Wochenende üben. Den Rest der Woche habe ich geübt, das, was ich merkte, was die Profis konnten, was ich nicht konnte, habe versucht, meine Wissenslücken zu füllen. Und während der Woche haben wir dann meistens geprobt mit der Fusion Band und gespielt. Und dann kamen auch schon die ersten Studiojobs. Das war so 1974, habe ich Abi gemacht. Ab 74 sofort, weil ich nicht zum Bund musste, damit mein Geld verdient. Und 75 hatte ich auch schon die ersten kleinen Studio-Gigs. 1977 haben wir dann schon die erste Platte für ein Major-Label produziert, nämlich für Ian Cusick, da war ich dann 21,5. Also es ging alles recht schnell und ich hatte großes Glück, dass es eine vitale Szene gab, die Hamburger Szene, so wurde sie ja tatsächlich genannt, wurde gerade sehr beachtet, die Leute hatten Geld, die Leute gingen in Clubs. In Clubs gehen war wirklich die Freizeitbeschäftigung, da wurde bis nachts gefeiert und man brauchte eben Musik. Und so spielte ich dann schon mit eben mit 18 im Top 10 in Hamburg auf dem Kiez, aber eben auch in den Jazzclubs, im Knust und im Onkel Pö und so weiter. Und dann lernte ich dabei, durch den Pianist von dieser Jazz-Rockband, machte eine weitere auf, mit dem Bassisten Anselm Kluge, der jetzt mit mir zusammen auch Professor ist an der Musikhochschule in Hamburg, und dem Saxophonisten Herb Geller, weltberühmter Jazz-Saxophonist, der im NDR Jazz Orchester spielte, in der NDR Jazz Big Band. Und ja, das war dann so 78. Dann kriegte ich zu den Kontakten, die spielten ganz viele Studio-Sessions. Und da wurde mir dann klar, dass ich die Top 40 Band nicht mehr lange machen wollte. 2,5 Jahre habe ich da unheimlich viel gelernt, das gesamte Pop-Handwerk, weil wir nicht nur aktuelle Hits gespielt haben, sondern tatsächlich auch richtig lange Oldie-Potpourris hatten. Von allen bekannten größeren Oldie-Bands, aber auch Soul-Potpourris. Also ich habe eigentlich vom Rock'n'Roll bis Soul, Beat, alles dann schon gespielt, und wir haben auch Eagles und Steely Dan gespielt, weil wir so gute Sänger hatten. Das war schon eine ziemliche Schulung, dass live große Clubs zwischen 1.000 und eben 2.000 Leuten immer so zu performen, so zu machen, dass es dann eben auch ankam. Und das war eine gute Schule. Irgendwann dachte ich bloß, das soll dein Leben nicht sein, und habe das dann 1979 gelassen und ernähre mich seitdem von Studioarbeit. Wir haben dann noch lange mit der zweiten Band, die hieß dann Känguru, der wir auch zwei LPs gemacht haben, gespielt, mit Anselm Kluge zusammen, mit dem bin ich seitdem befreundet, und haben da in Deutschland viele Tourneen gespielt. Und es war in der schönen Zeit, als Jazzrock angesagt war, gefragt war. Wir hatten in der Fabrik in Hamburg 800 Leute, das Onkel Pö 4 Tage voll, im Marienkäfer oder 2 Tage Onkel Pö oft. In Hamburg wollten wir uns nichts, weil wir sowieso dauernd in einem Club spielten, nicht so verschleißen, aber in München Marienkäfer oder Philharmonie, die Clubs 4 Tage voll, Quasimodo, das waren tolle Zeiten, als das ging. Wenn man merkte, da stehen Schlangen vor der Tür, der Laden brummt, die Leute sind begeistert, klatschen bei den Soli, paradiesische Zeiten für Instrumentalmusik. Und wir haben dann von der zweiten Platte, die wir 1980 aufgenommen haben, tatsächlich 15.000 verkauft. Und das war angesichts der Umsätze, die wir kannten von den Künstlern, für die wir spielten, für die großen Popkünstler, war das natürlich ein Witz. Aber wenn man heute mal überlegt, dass eine Band wie Tokyo Hotel mit 11.000 Verkauften in einer Woche auf Platz 1 landet, und war das gar nicht so schlecht. Auch vor dem Hintergrund, dass damals Leute wie George Duke vielleicht so 1.500 Exemplare verkauften, lagen wir mit Känguru also im Fusion-Maßstab eigentlich ganz gut. Und das war die Zeit, in der ich viel live gespielt habe. Dann habe ich auch so für Leute wie Rolf Kühn und Joachim Kühn so Jazz-ähnliche oder Fusion-Platten gespielt. Und aber ansonsten in der Studioarbeit immer Pop gespielt, Pop und Rock, und mich davon ernährt. Und in der Woche oder immer, wenn es möglich war, die Clubs hatten bestimmte Tage, an denen sie besonders gut liefen, waren wir mit Känguru unterwegs. Bis ich irgendwann merkte, dass das einfach nicht mehr zu schaffen war, insofern, weil 1982 mein erster Sohn geboren wurde und dann 1984 der nächste. Und dann merkte ich, Mensch, jetzt musst du hier eine Familie ernähren, und das andere ist doch sehr stark deine eigene künstlerische Ambition. Und ja, dann hatte dieses Ernähren dann doch Priorität, und irgendwann habe ich die Band dann gelassen und dann eben nur noch Studioarbeit gemacht. Da hatte ich allerdings auch das Glück, in der Studioarbeit mit tollen Projekten zusammenzukommen. Ich habe dann bald den Schlagzeuger Kurt Kress kennengelernt, der mich überall mit hinnahm, und so spielte ich dann deutschlandweit in den Studios überall, war kaum noch zu Hause, oft 3 bis 4 Flüge pro Woche von Produktion zu Produktion, dann ein Rudi mit einem VW-Bus, wo meine ganze Anlage drin war, der mich dann mitnahm, der die Anlage mitnahm, und ich flog dann hinterher, der war dann schon nachts unterwegs, nächsten Morgen hatte er so weit aufgebaut, dass ich nur den Rest machen musste, und so habe ich dann überall gespielt, eben auch tolle Projekte, sowas wie die Rainbirds oder für Rio Reiser viele Platten gespielt, sodass sich meine eigene Ambition, das Gefühl für eine Bandmusik, konnte ich auch ausleben bei einigen der Produktionen, bei vielen natürlich nicht. Zwar war das so, dass man dann schon bald, kannst du sagen, so ab Anfang der 80er kriegst du keine Noten mehr vorgelegt. Da spielst du einfach, du musst das spielen, was dir einfällt, weil die Leute genau diesen Input wollen für ihre Platte. Geben dir so ein paar Direktiven und dann denkst du dir was aus. Das ist das, können wir nachher noch drüber sprechen, wofür die Leute mich meistens engagieren. Also konnte man bei den Projekten, die man mochte, auch wirklich seine Ideen anbringen. War dann für ein paar Tage ein Bandmitglied. Bei anderen Produktionen musste man das auch machen, aber wenn sie einem nicht so gefielen, gut, dann hat man das eben, hat man versucht, das Handwerk darin zu sehen und so weiter. Aber so sind doch so ein paar LPs auch zusammengekommen, wo ich sagen würde, die hätte ich auch gerne gemacht, wenn es mein eigenes Projekt oder ein Projekt einer Band gewesen wäre, mit denen ich gespielt hätte. Und 1980 hatte ich dann auch den ersten Trip nach Nashville. Ian Cusick, unser schottischer Sänger, mit dem wir die erste Platte produziert haben, machte aufgrund von Demos, die wir zu Hause auf einer 8-Spur-Maschine gemacht hatten, hatte ich so eine kleine Tascam 8-Spur oder sowas, mit dem Live-Pult von unseren Live-Gigs, haben wir Demos gemacht und er kriegte daraufhin einen neuen Deal bei der Firma RCA und konnte dann in Nashville eine Produktion machen und ich bin mitgeflogen. Und das waren mit tollen Musikern. Tony Brown, spätere MCA-Chef von Nashville, der hat auch diese Platte Country Rhythm and Soul produziert zum Beispiel. War der ehemalige Keyboarder von Elvis. Der Schlagzeuger Larry London war eine ganz berühmte amerikanische Studiogröße. Und das war für mich klasse. Mal zu sehen, wie die Jungs arbeiten, wie das Niveau da ist und so. Und da habe ich viele Eindrücke mitgenommen, versucht, die hier dann auch ein bisschen in die Szene einzuführen. Ja, dann als ich dann nur noch Studiomusik machte, fing ich dann auch an zu produzieren. Ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr, nur auf Achse zu sein, weil ich merkte, dass ich meinen ersten Sohn Paul in den ersten Jahren kaum gesehen habe. Das war sehr schade. Und habe dann gedacht, irgendwas musst du treiben, damit du mehr zu Hause arbeiten kannst. Erstmal die Arrangements vorbereiten, sowas wollte ich machen. Und ich hatte dann mein Studio langsam ausgebaut von dieser 8-Spur zu einer 16-Spur, dann eine 16-Spur 2 Zoll, also professionelle Maschine, und habe dann auch Jazzbands aufgenommen, mobil. Ich bin zu denen nach Hause oder in irgendwelche Clubs gefahren oder schöne Räume, habe die aufgenommen, dann auch gemischt, hatte so ein richtig mobiles Studio. Und irgendwann, als wir in ein neues Haus zogen, 1976, habe ich dann zugeschlagen und das so weit ausgebaut, dass es mit einer Studer 24-Spur A800 und Dolby SR und einem geilen Pult aus dem Island Record Studio in London, einem alten Helios-Pult, das war die Marke, mit der Jimi Hendrix, Eye Experience, Led Zeppelin 2 und The Who und so viele berühmte Bands aufgenommen worden sind. Deep Purple hatte auch so eins. Zum Beispiel Smoke on the Water wurde im Rolling Stones Truck aufgenommen, auch mit so einem Mischpult. Diese Kombination war dann mein Studio, was kompatibel war mit dem Rest der Studios in Deutschland, sodass die mit den 24-Spur-Bändern zu mir kommen konnten. Und das haben die dann auch gemacht, weil sie nämlich die Reisekosten für meinen Rudi und den Transport sparen konnten, haben sie lieber den Flug auf sich genommen und die Fahrt. Und so habe ich dann da in der Provinz gesessen, in Bremerförde, und hatte ein Studio, was ziemlich gut ausgestattet war, und habe dann viele Arbeiten dort machen können und konnte bei meinen Kindern sein. Und so hat sich das entwickelt, dass ich eben auch noch ein Studio hatte, weil ich eben nicht dauernd von zu Hause weg sein wollte. Das ging viele Jahre sehr gut. Und neben der 24-Spur kamen dann natürlich die ersten Digital-Generationen von ADATS und Tascam DR88 und so. Da habe ich dann auch welche von besorgt. Die Kabellage auch besorgt, war alles sehr gut vernetzt miteinander, so dass die Leute teilweise auch noch mit zwei ADATs in der Reisetasche zu mir kamen und die dann aufbauen, dann liefen dann drei parallel oder so. Und so ging dann langsam die Welt von der analogen Maschine über in die digitale Welt. Und dann kamen die ersten Pro Tools Systeme. Das weiß ich noch genau, als wir den Kinofilm Bandits produziert haben, den Soundtrack, hatten wir das Glück, dass der nachher auf Nummer 1 auch ging als LP. Und für die Score-Musik, für die Filmmusik, brauchte ich dann ein System zum Editieren und so wurde das erste Pro Tools System dann angeschafft, Mitte der 90er. Und seitdem ist es ja klar, man kennt die Entwicklung, muss ich dir nicht erzählen. hängt man doch tatsächlich da in diesem Hamsterrad der Computerentwicklung, der Pro Tools und Logic-Entwicklung. Und auch heute noch ist es so, dass ich weiß nicht, das wievielte System, bestimmt weiß ich nicht, das siebte oder achte, ich inzwischen habe, neueste Machart Mac und eben dazu das größte Pro Tools System und eben auch Logic, damit meine Kunden beides haben. So hat sich das entwickelt, dass ich von einem Bandmusiker immer gefragter wurde als Studiomusiker, ohne dass das fiel mir neulich auf, als ich da mit Studenten drüber sprach, wie ich das denn gemacht hätte, ohne dass ich mich je darum bemüht hätte. Also es fiel dann auf, dass ich mich nicht ein einziges Mal irgendwo beworben habe. Es ist immer durch Empfehlung gekommen. Und so stellte sich dann auch gar nicht die Frage, ob ich Studiomusiker werden wollte, ob das nun mein Ziel war. Es war aber so, dass ich dadurch, dass ich gefragt habe und die Angebote angenommen habe, mich dann wahrscheinlich bewährt habe und dann auch Equipment gekauft habe, was dafür geeignet war, dann die Chance hatte, immer mehr Gigs zu kriegen, und so hat sich das entwickelt. Das ist also etwas, das nimmt man sich nicht vor und sagt, jetzt bewerbe ich mich da und werde das. Man kann ein bisschen was dran tun, dass man das Richtige spielen kann und dass man die richtigen Instrumente hat und wahrscheinlich der soziale Umgang passt. Aber die Entscheidung, ob man das wird oder nicht, treffen dann die anderen Menschen, die einen engagieren oder nicht. Wenn man nicht engagiert wird, ist man es nicht. Und so wurde ich dann eben von so einem live spielenden Musiker, der durch diese kommunikativen Mechanismen in die Studioszene rutschte, zu einem Studiomusiker mit einem Studio, weil er seine Kinder sehen wollte. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt und ich habe mich immer mehr mit Studiotechnik beschäftigt, sodass ich das jetzt, Recording und Producing, jetzt teilweise eben auch an Unis unterrichte.
Du hast soeben davon gesprochen, dass sich die Studioarbeit im Laufe deiner Karriere doch dahingehend verändert hat, dass man als Instrumentalist keine Noten mehr vorgelegt bekommt, sondern der eigene kreative Input verlangt wird. Inwiefern hat sich die Arbeit des Studiogitarristen in den letzten 20 Jahren noch geändert? Werden heute grundlegend andere Dinge in Hinsicht der Spieltechnik oder des Verständnisses gegenüber des Equipments erwartet?
Zum ersten Teil deiner Frage, hat sich die Arbeit des Studiomusikers geändert in den letzten 25 Jahren? Natürlich, die hat sich sehr stark geändert. Zum zweiten Teil der Frage, wird was anderes erwartet? Rein abstrakt gesehen glaube ich nicht. Praktisch gesehen hier und da ja. Und es kommt darauf an, ob dieserjenige sich durch die große technologische Änderung, ob er sich selber aufnimmt oder nicht. Können wir mal vorne anfangen. Das sind an dich zwei Fragen. Was hat sich geändert? Was hat sich offensichtlich geändert? Offensichtlich hat sich geändert, dass wir heute nicht mehr die Situation haben, zumindest bei den allermeisten Produktionen, dass 4, 5 Musiker bestellt werden, die in einen großen Raum gehen, ihre Sachen aufbauen, sich ab dem Moment nur noch um die Musik kümmern und sehen müssen, dass sie innerhalb kürzester Zeit, weil es eben Geld kostet, die Stunde im Studio zu mieten, ein Stück so spielen, dass es ohne Klick möglichst das Tempo hält und ein gut verkaufbares Stück ist. Was sich dem Zuhörer emotional vermittelt, was also den Kern des Stücks trifft und so weiter und so fort. Denn das war die Arbeit noch vor 25 Jahren. Wir sprechen von, wenn wir von 25 Jahren sprechen, sprechen wir von Mitte der 80er Jahre. Ne? Genau. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück, dann gab es nämlich noch kein Klick. Und wenn wir noch etwas weiter zurückgehen, sagen wir mal so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, dann ist man ins Studio gegangen, hatte kein Klick und hat Leute gebraucht, die das Timing gut durchhalten können. Man brauchte auch immer mehrere Leute, weil zwei alleine das Stück nicht dargestellt haben. Also hat man möglichst gesehen, dass man so 4 Leute zusammen hatte oder so, sodass das schon das nach etwas klang bei der ersten Playback-Session, weil man ja auch Entscheidungen treffen musste, wer wann was wo spielt und so weiter. Das war toll für die Musiker, weil immer Musiker gebraucht wurden und wenn mal einer krank war, wurde ein Ersatz gebraucht. Und das waren immer die Chancen für neue Leute, sich vorzustellen und sich zu bewähren. So habe ich das auch geschafft. Und das lag an dem Zwang, eben eine komplett spielbereite Crew zusammen zu haben. Das war sehr sozial, das war immer sehr spannend, sehr aufregend. Man kam in das Studio, man wusste noch nicht, was dieser Arrangeur da aus seinem Koffer holt. Das konnte mal so wirklich schwarze Blätter sein, die einen dann wirklich Angst machte, muss man sich mal durchfummeln. Und man musste es immer irgendwie hinkriegen, dass man spielte. Das hat sich tatsächlich geändert. Früh haben die Leute aufgehört, alles aufzuschreiben, aus einem ganz bestimmten Grund. Und das ist eigentlich eine gute Strategie, nach meiner Auffassung, denn die Art und Weise, wie Popmusik hergestellt wird, gerade bei den berühmten Bands, war natürlich nicht so, dass da irgendjemand hinkam und den Noten vorlegte, die hätten die ja gar nicht lesen können, sondern dass sie aus dem Gefühl, was die szene-spezifischen Moden einer jeweiligen Szene, die man dann als Schnittmenge, als Musiker teilt oder nicht, manche teilen mehrere Schnittmengen. Ich hatte das Glück, dass ich mich in verschiedene Stile ganz gut reinfinden konnte. Andere kommen ganz klar aus einem Stil. Das Bewusstsein für diesen Stil und das, was da gerade gefragt ist und so weiter, das konnte kein Arrangeur aufschreiben. Deswegen stellte man ja die Musiker und hat die diese Zutaten dazufügen lassen. Umso wacher musste der Arrangeur oder der Stan bewachte, weil er meinetwegen noch Streicher geschrieben hatte, denn die kann man ja schlecht zu 40 improvisieren lassen. Also die Streichernoten standen, die Akkorde standen, ein paar Phrasen waren aufgeschrieben und dazwischen musste der Arrangeur zusammen mit dem Produzenten hellwach sein und dann checken, aha, wenn die das spielen, stimmt das hier mit den Streichern, und dann spielte man wegen ein Gitarrist zufällig was und dann sagt der Produzent, Mensch, das war doch geil, das machen wir. Kleinlaut kam dann der Arrangeur und sagte, aber ich habe da in den Streichern Fist geschrieben, das passt mit denen nicht, ändere die Streicher, hieß das dann. Und so änderte sich das so ein bisschen, was ich eigentlich auch ganz toll fand, weil typische Bandmusiker wie ich dann eine Eigenart in die Waagschale werfen konnten, nämlich Kreativität. Schnell etwas Neues anzubieten, was sicherlich auch schon mal da war, aber neue Kombinationen. Manchmal wurde man tatsächlich dazu aufgefordert zu klauen, weil sie dann wollten, dass es so klingt wie auf der Platte so und so, und oftmals konnte man versuchen, auf der Basis dieses Stücks und der Klischees, die man da erwartet, einen kleinen neuen Dreh zu kriegen. Und das sind eigentlich immer die spannendsten Momente. Insofern hat sich die Studioarbeit von ganz früher, von dem Moment, wo eine große Crew, als man meinetwegen noch auf Monoaufnahmen oder auf Stereo, wo ein ganzes Orchester da saß und es gar nicht anders ging, als dass jemand alles arrangiert hatte, über den Punkt, dass es auch bei kleineren Besetzungen noch arrangiert war, bis zu dem Punkt, dass nur sowas wie Streicher, Bläser arrangiert wurden und der Rest arbeitete schon wie eine Band über ein Leadsheet, sehr stark verändert. Dann blieb der Arrangeur weg. Eigentlich, das war der nächste Punkt in der Entwicklung. Man traf sich, jemand hat ein Leadsheet geschrieben, vielleicht ein paar Riffs oder sowas. Die wurden dann gespielt, der Rest wurde erarbeitet. Der Arrangeur kam entweder hinterher und hat Streicher und Bläser drauf gemacht. Und die technologische Entwicklung, die dann einsetzte, führte dazu, dass man Musiker natürlich auch immer mehr einzeln aufnahm. Tatsächlich von der alten Monoaufnahme, wo das ganze Orchester da sein musste, bis hin zu 24 Spur, dann hatte man schon so viel Spuren, dass man auch schon mal die Leute einzeln kommen lassen konnte, ob man was ausbessern konnte, auch mal zwei Gitarren Soli ausprobieren konnte, wenn noch nicht zu oft Band war. Und du merkst schon, was sich dann geändert hat im Laufe der Zeit, wenn ich sage, man konnte auch schon mal zwei Gitarren Soli ausprobieren. Man hatte dann vielleicht zwei Spuren frei, auf der einen nahm man auf und wenn das noch nicht ganz war, machte man auf der anderen und dann konnte man noch überlegen. Schlimmer als wenn nur eine Spur da war, dann musste man sich eben entscheiden, kriegt man es nochmal besser oder nicht. Wenn man es nicht besser kriegte, dann war es eben verloren. Manche waren dann so schlau und haben ein ganz gutes Solo auf eine frei daneben laufende Bandmaschine, eine Zweispurmaschine aufgenommen, zu sagen, das sichern wir mal. Und wenn das dann das nächste nicht so gut war, dann musste man das alte dann mit Klebeband so lange üben zu starten, bis es dann synchron wieder auf der Bandmaschine landete. Und sowas. Es gab also damals schon die Möglichkeiten. Aber du merkst schon sicherlich eins war klar, man musste die Stücke durchspielen können, bis auf minimale Fehler, die man ausbesserte. Das hat sich extrem geändert. Und man musste, wenn man einen Take spielte oder ein Solo spielte, wenn die nicht extra dafür ein sogenanntes Slave Tape, also auf einer zweiten Maschine angelegt haben, die dann synchron lief, musste man eben sehen, dass man das dann auf dieser einen Spur hinkriegt. Nichts mit Editieren oder sowas, das ging eben nicht. Und das hat sich natürlich, wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen, sehr geändert. Dann kamen irgendwann die Hard-Disk-Recording-Systeme und heute haben wir eben, weiß ich nicht, kann man locker mal 120 Spuren aufmachen und noch die 80. Fläche aufnehmen oder den 5. Shaker und meinetwegen 20 Gitarren-Soli. Und einer kann sich eine Woche damit beschäftigen, die hin und her zu schneiden Und da hat sich auch viel geändert im Bewusstsein der Musiker. Mir erzählen befreundete Produzenten, dass einige Bands gar nicht mehr davon ausgehen, nicht nur Studiomusiker, sondern auch Bands, dass sie ihre Stücke ganz durchspielen, sondern die denken, Mensch, wenn ich die Strophe habe, dann können wir die doch kopieren. Und das hat sich natürlich extrem geändert. Das hat Vorteile, man kriegt es präzise hin, auch wenn man nicht so gut ist, durch Schneiden und so weiter. Das kann kreative Vorteile haben, denkt man an Leute wie Beck oder Björk oder so, die mit Hartz-Rekordern ihre Musik gestalten. Es kann aber auch Nachteile haben, dass die Leute einfach weniger üben, weil sie wissen, sie müssen es nicht mehr. Und dann bleibt eins weg, nämlich ein natürlicher, emotionaler Verlauf über die Zeit. Ein Stück setzt an bei einer ganz leisen Intro und dann entwickelt sich das und alle fühlen den Bogen des Stücks mit bis zum Ende und müssen es gleichzeitig hinkriegen. Und das war auch eine Spannung und eine Herausforderung, die eine bestimmte Atmosphäre schaffte. Wenn man jetzt von vornherein die Sicherheit hat, man kann vier takteweise arbeiten und schneidet sich das hintereinander, dann ist so ein gemeinsam empfundener Spannungsbogen natürlich nicht mehr möglich. Also hat sich die Arbeit sehr geändert. Heutzutage treffen die Leute sich meistens vereinzelt im Studio. Meistens gibt es schon ein ziemlich respektabel klingendes Playback durch gesampelte Drums, die tatsächlich heute ja mit Räumen und Overheads und so getrennt mischbar angeliefert werden. Und dann wird darauf gespielt. Und manchmal spielt dann hinterher nochmal ein Schlagzeuger drauf. Und es ist ein sehr einsames Geschäft geworden. Vor allen Dingen für die, die bereit sind, per Online zu spielen. Das heißt, sich die Tracks schicken zu lassen und drauf zu spielen und sie wieder wegzuschicken. Eine Sache, zu der ich zum Beispiel keine Lust habe. Können wir gleich noch zu kommen, warum. Und das hat sich sehr stark geändert. Und es gibt Gott sei Dank Produzenten, die inzwischen merken, wenn sie nach, weiß ich nicht, ihrer 40. Produktion, dass irgendwas verloren gegangen ist, die inzwischen wieder mit Studiomusikern auch ins Studio gehen und die Playback spielen lassen, damit so ein Gefühl da aufkommt. Weil die dieses Kalkulierbare, was sie ja selber erzeugen mit ihren Samples und sich dann auch gar nicht mehr überraschen können, womit denn, kommt ja kein Film, was sie sich nicht selber ausgedacht hätten, auch selber langweilen. Dann schwimmt man so sehr im eigenen Saft, dass sie wieder dazu zurückgehen. Grundsätzlich habe ich aber natürlich als einer, der es als erster machte, ein Studio sich selber zu bauen, eine Entwicklung losgetreten. Gut, die hätte man ohnehin nicht verhindern können, spätestens jetzt, wenn alle Leute Aufnahmegeräte billig kaufen können als Computersystem. Aber ich hatte das in Nashville gesehen, da hatte ein berühmter Pianist, David Briggs, die lud mich ein zu sich nach Hause und da sah ich, dass er da ein Mischpult hatte und eine Bandmaschine und dabei war, sich zu Hause ein Studio aufzubauen. Und als ich dann 2 Jahre später meinen ersten Sohn kriegte, da und ich merkte, dass ich immer unterwegs war, da kam mir dann der zündende Gedanke, das auszumachen. Was mir daran leid tut, ist, dass natürlich dadurch dann Studios, größere Studios, weniger Arbeit hatten, Gitarren-Overdubs zu machen. Was ich damals noch nicht wissen konnte, ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung, also der Niedergang der Verkaufszahlen, so drastisch sein würde, dass sich ohnehin keiner mehr leisten könnte, ein richtig großes Studio zu mieten, um da Gitarren aufzunehmen. Das hat sich auch sehr stark geändert. Also insofern ist die technologische Entwicklung auf der Konsumentenseite, die es möglich machte, CDs zu klauen, dadurch zu wahnsinnig drastisch gefallenen Umsätzen geführt haben, die dadurch gesunkenen Produktionsmittel geht Hand in Hand mit der Miniaturisierung der Studioproduktionsmittel. Und dadurch ist es möglich, dass die Leute zu Hause arbeiten. Und leider kommen sie kaum noch dazu, in den Genuss, meinetwegen in einem großen Studio mit einem toll klingenden Raum und den akustischen Eigenarten und diesem speziellen Raumgefühl und der Atmosphäre, die das schafft, gemeinsam zu spielen.
Du sagtest, dass du keine Online-Recording-Jobs machen würdest. Erklär uns doch, warum.
Ich sag dir, warum. Wenn man so lange Popmusik spielt, bei denen die Harmonieabläufe dann, gelinde gesagt, doch sehr oft dieselben sind, und ganz selten mal ein Wurf dabei ist, dass man sagt, du, das hätte sich jetzt auch auf einer Beatles-LP ganz gut gemacht. Das hat man ja selten. Das muss man ja leider sagen. Auch Leute, die sehr musikalisch sind, irren sich dann doch oft in der Qualität ihrer Pop-Komposition. Erzählte mir mal irgendwann Aldi Meola, er sei mit den Beatles aufgewachsen und die Musik, die er sonst spielt, sei eben sehr komplex und kompliziert. Und deswegen sagte er dann, "It just takes me 5 minutes to write a pop song." Mag ja sein, aber wenn man seine Popsongs, die er dann versucht hat, nachdem Santana erfolgreich war, sie anhört, kommt man zu dem Schluss, die Beatles ist er nicht. Das heißt, man muss auch dafür ein spezielles Talent haben. Und das Talent, dass die Songs dann so sind, dass man sie kriegt per Internet und denkt, wow, das ist ja mal eine Komposition, Mensch, da fällt mir ja sofort was ein. Das ist ja so speziell, da bin ich so überrascht, wie das harmonisch geht und die Melodien und so weiter. Wenn man das aber nicht kriegt, wie es eben meistens der Fall ist, und man hört doch so Standards, dann sieht man fast mehr die Liedsheets vor sich, als dass man die Musik hört. Und dann ist es für mich ganz wichtig, dass einer neben mir sitzt, der davon selber gerade begeistert ist. Oder der weiß, wenn er ein Produzent ist und er ist ein Profi und ist vielleicht auch nicht so begeistert, aber das ist meinetwegen das 11. Stück auf der LP und es muss auch gemacht werden, dann hat er sich vorher Gedanken gemacht, was darauf soll und so weiter. Und dann ist es für mich ganz wichtig, dass der da ist, als ein Kleinstpublikum. Damit ich den begeistern kann, damit ich sehe, worauf reagiert der positiv. Denn nach so und vielen Jahren hat man keine Lust, die Kartoffeln für andere Leute so aus dem Feuer zu holen, dass man sich für so ein Stück dann krumm legt, bis man selbst zufrieden ist. Denn unter Umständen ist der eigene Anspruch, und das ist ganz oft so, an die Kreativität und die Originalität dessen, was man spielt, viel, viel höher als der von den Leuten, die mit diesem Stück kommen. Sonst wären sie ja mit diesem Stück wahrscheinlich auch gar nicht gekommen. Sprich, wenn einer viel gemacht hat, und ich habe wirklich mit super Produzenten zusammengearbeitet, mit meinem Freund Udo Arndt, der eigentlich unglaublich kreativ immer war und sich immer Sachen ausdachte, die allermeisten bleiben Meilen darunter an ihrem Anspruch an Kreativität und sind damit zufrieden, wenn sie Standards absondern oder ihnen einfällt. Das kann ich bloß nicht wissen. Und wenn ich die Vielzahl der Produzenten bedenke, für die ich gespielt habe, und die Vielzahl an Stilistiken und Geschmäckern, allein für Sounds, für Gitarrensounds, da sagt dann der eine vielleicht, da muss so ein richtig geiler Heavy-Sound hin. Ja, das heißt für einen, dass es klingt wie bei Black Sabbath, für den nächsten heißt das, dass es klingt wie bei Metallica, für den nächsten heißt das, dass es klingt wie bei einer New Rock Band. Das heißt, die Sprache ist da auch sehr grob und man kann das kaum vermitteln. Ist der Mensch aber da, finde ich das ganz schnell raus. Und dann merkt man auch ganz schnell, okay, will der jetzt nur diese Standards, vielleicht weil ihm nichts anderes einfällt, oder hat er zu dem Stück auch keine Idee, weil er es auch nicht so mag, dann biete ich ihm was an und ist er dann vielleicht ganz froh, oder winkt er sogar ab, weil er einfach jemand ist, der nur diese Standards gerne mag. Und das kann man übers Internet ganz schwer rausfinden. Und außerdem, wer viel im Studio gearbeitet hat, auch mit Bands, wird merken, dass nichts geht über die Inspiration hinaus, wie das zufällige Zusammentreffen von Persönlichkeiten, die etwas ganz Besonderes hervorbringen, was der Einzelne nicht gemacht hätte, weil er nicht drauf gekommen wäre. Das reicht, dass man etwas ausprobiert, ein Sound, und während das Playback läuft, und ich probiere mal wegen eine Telecaster aus, hau mal auf die Seite und die spielt irgend so ein Lick und fang dann an, das zu spielen, was er sagt, und sagt, nee, das ist nicht so gut, was du da gerade gespielt hast. Das fand ich ja super. So, ich habe mich aber nur so eingespielt. Was war denn das? Weiß ich nicht. Das da. Ah. Und versuch doch das mal. Über diese Harmonien, ja, das machte so eine geile Atmosphäre. Schon probiert man es aus und dann kommt da was bei raus, worauf man nicht gekommen wäre. Und das sind die tollsten Momente und das erlebe ich dauernd.
In unserem kurzen Vorgespräch erwähntest du, dass dir das zunehmende Einzelkämpfertum in der Musik zuwider ist und dass dadurch einiges verloren geht. Dass gerade durch das menschlich-soziale Zusammenspiel musikalisch einiges passieren kann und diese Dinge natürlich nicht dann entstehen können, wenn man mit sich alleine ist.
Nee, das kann nicht funktionieren. Das ist natürlich gut für Leute, die eine Bachsche Genialität hätten. Also wenn man Stravinsky und Bach jetzt an so einem Hartes-Rekorder sitzen würde, dann hätten die da 0, nichts was zusammengeschraubt, was wahrscheinlich genial wäre. Das ist aber nicht das Wesen der Popmusik, die sich ja sehr bis auf, sagen wir mal, Dance-Musik, die wieder ja einwandfrei mechanisch hergestellt ist und wo auch einer alleine fummeln und schrauben kann. Aber alle Musik, die im weitesten Sinne poppig so ist, dass sie Bandelemente enthält, lebt ja auch in der Tradition der Bands, die wir hatten. Und wenn du mal darauf achtest, welche dieser Bands berühmt geworden sind, sind immer Bands, dann ist das nicht ein Mensch, der alles alleine geschraubt hat, sondern ein Zusammentreffen von Charakteren und von Spielerpersönlichkeiten, bei denen der einzelne Spieler vielleicht gar nicht unbedingt der Weltmeister ist, aber der Sound, den sie zusammen hervorbringen, die Mischung dieser kreativen Köpfe einfach etwas erzeugt, was eben zum Klassiker wird. Und diese Geschichte von Bands haben wir hinter uns, denn es ist auch nicht verwunderlich, dass wenn man eine Popmusik macht, die noch so ein bisschen Bandanklänge hat, ein Team die bessere Basis ist, das zu erzeugen, als wenn einer alleine sitzt und nämlich dann versucht, seine Vorstellung davon künstlich herzustellen. Und lustig ist eben daran auch, das merken die Produzenten dann erst später, wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Puckel haben, dass sie dann anfangen, sich selber zu langweilen. Am Anfang ist das reizvoll. Solange man vor dem Computer sitzt und schraubt mit Plugins rum und denkt, Mensch, jetzt kann ich das auch, dann ist man noch so auf so einer Aufstiegsleiter, bei der man versucht, Probleme oder Hürden zu überwinden und sich zu entwickeln anhand von Vorbildern. Dann ist man vielleicht noch ein paar Jahre damit beschäftigt, wie man den Snare-Sound hinkriegt oder warum das bei dem so groovt und freut sich, das alleine hinzukriegen. Und irgendwann merkt man, scheiße, ich wiederhole mich hier. Und warum sind die anderen Platten oft so interessant und ich komme nicht so auf vielfarbige Ideen. Und das bietet ein Team dann natürlich. Man muss das Richtige finden. Manche Teams funktionieren hervorragend und andere behindern sich natürlich auch. Das kann auch passieren. Anstrengender ist es natürlich. Man muss sich psychologisch miteinander auseinandersetzen. Es gibt leider Leute, die nicht die emotionale Intelligenz haben, gut zu kommunizieren. Da kommt es dann oft zum Streit oder so. Das kann natürlich die Sache schwierig machen. Aber es gibt ja auch Bands, wie die Oasis, wo die Brüder sich die Köpfe einkloppen, sind trotzdem damit erfolgreich.
Oder vielleicht auch gerade deshalb. Vielleicht ist es in einigen Fällen eben genau diese zwischenmenschliche Spannung, die sich in der Musik entlädt und etwas ja, Großes entstehen lässt.
Natürlich, es ist eine der menschlichen gruppendynamischen Phänomene, ein Konflikt. Und aus dem entsteht was. Und das kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen. Also auch als Hörer merkt man dem irgendwas an, was da passiert ist im Raum. Entweder eine unglaubliche Harmonie oder die haben gemeinsam Drogen genommen, wie früher in der Hippie-Zeit. Oder sie haben sich fast die Köpfe eingeschlagen. Metallica hat das ja mit St. Anger richtig zelebriert. Und das Ganze auch noch in einer fast wirklich Hose runterlassenden, peinlichen Art öffentlich gemacht. Das ist eine tolle DVD, kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu sehen, wie das da ins Eingemachte geht. Und ich habe natürlich, gerade bei Bands, wo ich die Gitarristen für eine Zeit ersetzen musste, das passiert natürlich nicht, bevor da unglaubliche Konflikte in der Band entstanden sind, bevor ein Produzent oder andere Bandmitglieder zu dem Schluss kommen, hier muss der jetzt mal ersetzt werden, ist natürlich innerhalb der Band schon ein Drama passiert. Und da habe ich natürlich auch viel erlebt. Und das war sehr interessant, das zu beobachten. Manchmal auch sehr anstrengend, weil man dann für den Gitarristen der Doofe und für die anderen Bandmitglieder der Retter war.
Ich würde gerne auf das Thema Erfolg zu sprechen kommen. Du erwähntest eben, als du die zurückliegenden 35 Jahre deiner Karriere zusammengefasst hast, dass du deinen Erfolg nicht am Reißbrett geplant hast. Du hast dich mit deinem Instrument auseinandergesetzt und es haben sich dir Chancen geboten, die du dann auch wahrgenommen hast. Und darüber hinaus hat dann eins zum anderen geführt. Jetzt hast du ja auch neben deiner Tätigkeit als Gitarrist und Produzent vor etlichen Jahren den Kontaktstudiengang für Popularmusik an der Musikhochschule in Hamburg ins Leben gerufen. Welchen Stellenwert hat das Thema Erfolg im Kontaktstudiengang, der sich ja mittlerweile Popkurs nennt?
Inzwischen sogar Eventim-Popkurs, weil Nach einer langen Phase der unsicheren Finanzierung sich die Firma Eventim unserer erbarmt hat und zusammen mit der Stadt Hamburg eine Stiftung gegründet hat, weil der Popkurs aufgrund seiner Struktur, weil wir glauben, dass wir waren, oder anders ausgedrückt, wir waren der erste Studiengang für Popularmusik und wir sollten ausprobieren, wie man Popmusik an einer Hochschule lernen könne. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, 1982 ging das los, nach dreijährigem Modellversuch mit wissenschaftlicher Begleitung, dass diese Form eines 2x3-wöchentlichen Kurses nach unserer Meinung die ideale ist. Und verrückterweise sind wir mit Abstand der erfolgreichste Studiengang in Deutschland. Andere, die 4 Jahre machen oder 3-jährige Ausbildung machen, bringen nicht mit der Regelmäßigkeit die Erfolge in der Popmusik hervor wie wir. Das ist sehr interessant. Sie bilden ja viel gründlicher aus und so weiter und so fort. Und wir haben eben so eine Rezeptur gefunden, mit der das anscheinend so zündet bei den Teilnehmern, dass eben die Erfolge messbar viel größer sind. Und das zum Thema Erfolg. Und das so hat sich der Studiengang entwickelt. Aber da wir dieses Konstrukt beibehalten wollten, wurden wir keinen normalen Studiengang wie ein Bachelorstudiengang. Und deswegen musste er fremdfinanziert werden. Und deswegen hatten wir immer das Problem, dass wir Finanzierungshilfen brauchten. Das war von der GEMA, vom ZDF, von der GVL und so weiter. Und jetzt hat sich eben dann die Stadt Hamburg bereit erklärt, mit Firma Eventteam zusammen so eine Stiftung zu gründen. Und dadurch ist der Fortbestand des Popkurs gesichert, den es ja nun mittlerweile seit 27 Jahren gibt.
Und der in den 27 Jahren eine ganze Menge an Musikern hervorgebracht hat, die zum Teil erfolgreich in zweiter Reihe, also als musikalische Dienstleister tätig sind, und darüber hinaus aber auch Musiker von hohem öffentlichen Bekanntheitsgrad. Im Konkreten Bandmitglieder von Wir sind Helden, Revolverheld oder aber auch Seed. Um wirklich nur einige wenige zu nennen. Irgendwas müsst ihr also richtig machen. Weißt du, was es ist?
Das stimmt, mit der zweiten Reihe. Das sind die allermeisten, das ist unser Glück, dass es die gibt. Denn wir wissen, dass in der ersten nicht so viel Platz ist. Und wir sind aber trotzdem der einzige Studiengang, der die erste Reihe auch hervorbringt. Das ist ja das Irre. Und zwar, weil wir keine Aufnahme und Prüfung stellen, bei denen irgendwelche bestimmten, irgendwann mal nach Normen festgeschriebenen Kriterien erfüllt werden müssen. Das einzige Kriterium bei uns ist, wenn er sich auf die Bühne stellt, kriegt er das, was der will, so hin, dass er uns überzeugt. Und wenn er dann noch bestimmte kleine Tests so besteht an Musikalität und so, wissen wir, den Rest können wir ihm beibringen. Würden wir jetzt Betriebswirtschaft prüfen, wie sie es in Mannheim müssen, oder ein paar Fragen zur Rockgeschichte oder sowas, dann würden die schon wegfallen. Und das sind ja oft diese genialen Querköpfe, die denn die Frontleute sind. Denk mal an einen der erfolgreichsten Frontmänner der letzten Jahre, Peter Fox, vorher Seed und dann eben als sein Soloprojekt, der war ja auch beim Popkurs. Der hätte wahrscheinlich schon sich gar nicht beworben beim normalen Studiengang. Und das hat er auch explizit so ausgedrückt. Er hat uns neulich nochmal erzählt, dass er das nicht gemacht hätte bei einem anderen. Oder denk an Katharina Frank, die Rainbirds, auch eine Frontfrau. Ich habe die Platinplatte, die hängt hier hinter mir, die hat aus dem Stand 500.000 verkauft damals. Und da gibt es einige von, auch natürlich Wir sind Helden, ist ja nicht nur einige Bandmitglieder, sondern die ganze Band. Hat sich bei uns kennengelernt, hat sich bei uns gebildet und gerade die Judith ist eben ein Musterbeispiel von einem sehr kreativen Menschen, der so in das übliche Schlagerformat nicht gepasst hat oder auch nicht in die gängige lederbekleidete Rockband. Und so haben die eben ihr ganz eigene Melange zusammen, allerdings mit meinem Freund Patrick Meyer, dem Produzenten, gefunden. Und ja, und da sind wir nämlich schon beim Stichwort. Kontakt, dieses Wort Kontaktstudiengang, es bezieht sich auch auf den Kontakt der Studenten untereinander. Und wir haben eben festgestellt, dass es unheimlich hilfreich ist, wenn 50 talentierte Leute pro Jahr aufeinander prallen und eine unglaubliche Vielfalt anbieten, Klischees auflösen nach dem Motto, die Musik finde ich doof oder die finde ich doof, plötzlich lernen sie einen kennen, den finden sie nett, der die befeindete Musik macht und merken plötzlich, da ist auch eine Schwierigkeit drin und das macht ja geil. Und plötzlich ergeben sich Kombinationen, mit denen man nicht gerechnet hätte, die in der Provinz, wo vielleicht Dieter der Anführer der örtlichen Heavy-Metal-Band ist, nicht zugelassen hätte. Und die kommen ja oft aus der Provinz, manchmal auch aus dem Ausland und manchmal aus Großstädten. Auf alle Fälle treffen sie auf 50, schockähnlich ist dieser Zustand, auf 50 auch talentierte Leute und bilden nun mit den Bands. Und diese Bands können sich nicht verschleißen, weil nach 2,5 Wochen kommt schon die Live-Konzerte und so. Nach 3 Wochen ist der Spuk vorbei. War ein Rausch. Die haben von morgens bis abends gespielt und hatten Unterricht und so weiter. Das ist wie eine riesige Klassenfahrt. Und da sind wir bei so einem Punkt. Das ist ein euphorisches Gefühl. Es stimuliert sie unheimlich. Und viele dieser Leute, die einen Popkurs zusammen gemacht haben, sind über viele Jahre befreundet. Zum Beispiel die ganze Band von Jan-Josef Liefers. Das ist ein Kollege von mir von der Hochschule Hannover, Johann Weiß, ein sehr guter Gitarrist, der auch gerade promoviert noch in einem Fach in Musikpädagogik. Und ein paar andere, die sich im Popkurs kennengelernt haben, seitdem immer mal wieder zusammenspielen, haben auch bei der Soul Lounge gespielt, andere spielen bei der Band Kings and Killers. Aber sie sind befreundet und haben gemeinsam dann mit Jan-Josef Liefers diese Platten produziert. Und das ist natürlich toll für uns zu sehen, dass es sowas gibt, dass da so Freundschaften entstehen. Ich sah neulich die Band zufällig in Hannover auf der Straße, sah die Jungs auf mich zukommen. Das hat ein unglaublich tolles Gefühl bei mir ausgelöst, dass die befreundet sind miteinander, die wir alle einzeln durch die Prüfung geholt haben. Oder wir sind in der Schanze unterwegs, in Hamburg im Schanzenviertel, in einem wirklich abgerockten Underground-Laden und sehen da so einen Abend mit verschiedenen Bands, Anselm Kluge, mein Mitprofessor und ich, und stellen dann fest, dass wirklich 90% der Musiker, die an dem Abend da spielten, nach Hamburg gekommen sind durch unsere Prüfung. Das heißt, inzwischen hat der Popkurs, ist eng verzahnt mit der örtlichen Szene, auch mit der Underground-Szene und nicht nur irgendwie, das sind ja keine Fusion-Musiker oder sowas alles. Und das, ich glaube, die Kürze des Kontakts, der ist wie so eine Klassenfahrt. Ein euphorisches Gefühl, das erste Mal unter Gleichgesinnten, und zwar 50 auf einen Haufen in so einer tollen Stadt wie Hamburg. Das führt dazu, dass das so lang anhaltende Freundschaften bildet, so eine Szene bildet. Und deswegen kommen auch die alten Teilnehmer immer wieder und gucken, wie bei so einer Börse, wenn die Abschlusskonzerte machen, ob es dann geilen Schlagzeuger gibt, Sänger gibt, für irgendwelche Projekte. Und so ist das eine gesamte Szene. Und das ist das Prinzip der Popmusik. Es muss eine Szene sein, es muss ein positives Gefühl sein, viel Kreativität prallt aufeinander und schon beim nächsten Kurs haben dann einige Bands sich fest gebildet. Im März ist immer der erste Kurs, im August der zweite. Und dann gehören die einfach irgendwie zusammen. Und sie haben sich kennengelernt, sie kriegen von uns ja in der kurzen Zeit keine komplette Ausbildung, sondern kriegen Anstöße, wo kriegen sie es her, wo können sie sich welche Skalen, welche Fingersätze und also was raufschaffen. Technik, Timing, kriegen die wichtigsten Sachen gezeigt. Und tja, irgendwie dieses Gemisch führt doch dazu, dass immer wieder Bands erfolgreich sind.
Gibt es denn irgendeine Chance für all die Musiker, die nicht an eurem Kurs teilnehmen?
Natürlich, siehst du ja, immer wieder. Wo die liegt heutzutage, das ist schwer zu sagen. Ob man das Glück über YouTube findet oder indem man doch mal in Clubs geht und versucht, Musiker zu treffen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Musiker trifft und wenn man mit denen was zusammengestrickt hat, egal wie, alle Kanäle nutzt, die es heute gibt, an das Ohr von anderen Leuten zu geraten. Ob das Live-Auftritte sind, ist natürlich sehr schwer heute, weil du bei vielen Clubs erstmal Geld mitbringen musst und so. Und es nicht mehr so eine Ausgehkultur gibt, wie es die früher selbstverständlich gab. Wenn man das alles trotzdem schafft, dann gibt es natürlich Chancen. Und man muss damals, wie ich, mit meinem Besuch in der Wohngemeinschaft in Stade, auch mal Glück haben, an die richtigen Leute zu treffen muss, dann muss man auch hellwach sein und die Gelegenheit beim Schlawickel greifen und dann nicht sagen, nö, hab irgendwie heute keinen Bock oder so, sondern dann auch loslegen und gucken, wie weit man damit kommt. Das gilt nach wie vor. Also Musik wird es ja immer geben, es wird Zuhörer geben, es wird Leute geben, die sie machen wollen. Die Verbreitungsmethoden werden sich radikal ändern. Die CD ist als wirtschaftliches, ja, als Wirtschaftsgut nahezu schon tot. Und was da Neues kommt, ob es denn iTunes ist und Amazon oder so, das wird man dann sehen. Das hat leider noch nicht die Umsätze, dass es das wieder wettmacht, was wir verloren haben an CDs. Also ich sag mal eine Zahl, ein Produzent aus dem Produzentenverband hat kürzlich ausgerechnet, dass bei gleicher Chartplatzierung, er hat vor 5 Jahren ungefähr geguckt, von dem Zeitpunkt und 15 Jahre davor, die Umsätze zu der Zeit schon um 90% gefallen waren. Und die fallen jetzt noch weiter, sind noch weiter gefallen. Das heißt also, das ist nicht mehr appetitlich. Aber das ist egal. Für eine neue Generation wird sich die Aufgabe stellen, neue Vertriebswege zu finden, irgendwie an die Leute zu kommen. Und das kann vielleicht auf eine ganz überraschende Art und Weise kommen. Wie bei den Arctic Monkeys über das Internet ist oder ob sie sich doch hochspielen auf irgendein Festival durch Zufall oder eine Kooperation mit einer Werbung eintüten, die sie berühmt macht oder schwer zu sagen. Man muss es versuchen. Die Kanäle, die der jeweiligen Generation als Kommunikationsmittel offenstehen, müssen ausprobiert werden.
Und du gehörst auch nicht zu denen, die sagen, na gut, das war's dann für die Musikindustrie, sondern du bist davon überzeugt, dass sich auch für die folgenden Generationen der Musikschaffenden Wege finden werden, Musik erfolgreich an den Hörer zu bringen.
Ganz bestimmt. Also es wird sicherlich schwer werden, noch schwerer werden, als es jetzt schon ist. Die Prognosen stehen auf bis 2013 nochmal eine Halbierung. die Internetverkäufe und das, was man damit erwirtschaften kann, sind weit von dem entfernt, das zu kompensieren. Es wird schwer werden. Die alten Strukturen, auch meinetwegen auch für Leute im Studio, wird es schwer werden, noch das Geld zu kriegen, was die Investitionen rechtfertigt. Es ist ja nicht nur, was er haben will, der macht es ja nicht aus Spaß, sondern der hat ja mal viel Geld investiert. Das musste er verdienen mit viel Arbeit. Also steckt in so einem größeren Studio eine unglaubliche Lebensleistung, bis man das hingestellt hat. Und das ist eben, weil es tolle Räume hat und so, nicht zu unterschätzen für den Wert, den das für die Musikkultur hat. Denn die Plugins sind noch nicht erfunden, mit denen man so einen guten Aufnahmeraum und den Raum, den das schafft und die Weite und die Größe imitieren kann. Aber das Gute ist ja, dass eine junge Musikergeneration ja immer da anfängt, wo sie zunächst noch keinen großen Anspruch hat. Sie sind idealistisch. Selbst wenn man ihnen die Gefahren aufzeigt, weil man sie selbst am eigenen Leib erlebt, sieht das ja bei meinen eigenen Jungs, die eine Band hatten, und man erzählt es ihnen 1:1 und die Leute, die es betrifft, sitzen bei uns zu Hause am Tisch, weil sie für die Produktion gekommen sind, will die Generation das so nicht hören. Dann müssen sie schon so Mitte, Ende 20 werden, bis sie das mal so langsam verstehen. Davor ist der Idealismus und der Drang so groß, dass sie einfach machen wollen. Und das ist die große Chance. Denn irgendeiner von denen kommt durch Zufall dann mal auf einen Trip, der sich wieder lohnt. Und was sich jetzt schon lohnt ist, oder immer noch lohnt, ist natürlich, wenn eine Band es schafft, live ein Gefolge zu kriegen, sodass dass da mal Geld verdient werden kann in Clubs. Und dann ist die CD zur Not nur noch ein Promotionmittel. Sie muss aber produziert werden. Das habe ich auch schon gehabt, dass Künstler mich bezahlen aus eigener Tasche, ohne Plattenfirma, weil sie eine CD brauchen für sich als Werbung und die wollen sie toll machen. Das kann sich alles drehen. Vielleicht ist das Studio nachher nur noch die Möglichkeit, die eigene Musik so gut wie möglich einzufangen und damit zu zeigen, was man live bieten kann. Also wie Rio Reiser immer sagte, okay, das Demo ist ja schon ganz schön, und jetzt müssen wir die Musik dauerhaft konservieren, dass sie auch für die Nachwelt dann erhalten bleibt. Rio ist leider ja tot inzwischen, aber König von Deutschland und alles Lüge, was wir genau an dem Tag gespielt haben, als er es gesagt hat, gibt's ja noch und wird auch noch gehört. Oder Firma und dich oder Junimond oder so. Das stimmt mich natürlich froh, dass wir seinen Wunsch erfüllen konnten, gemeinsam das Zeug dauerhaft so zu verpacken, dass man es immer noch hört. Und dafür werden vielleicht Studios da sein. Ob sie dann noch wie früher der Platz ist, an dem man, wenn man dort arbeitet, viel Geld verdienen kann und so, das weiß ich nicht. Das wird man sehen. Dazu wird es vielleicht zu viele Esser geben mit zu kleinem Kuchen ein paar Jahre lang. Also zu viele kleine Studios, die dann mit einem virtuellen Gitarristen oder mit irgendwelchen Drums und so das auch hinkriegen. Und es gibt aber ja auch die Chance auf eine ungefilterte Kreativität. Vielleicht kommen ein paar ganz geniale Leute auf die Idee, mit einem Computer sowas zu schrauben, und auch damit zu spielen und einfach neue Strukturen musikalisch zu entdecken oder so, dass das nicht mehr gebremst wird, weil keiner von der Plattenfirma mehr dazwischen sitzt, der interessiert sie vielleicht gar nicht mehr. Der kann also nicht mehr sagen, mach doch mal lieber so wie Michael Jackson oder wie auch wer. Dann gibt es die Chance, dass das plötzlich mal etwas Neues hervorbringt. Und das wird es sicherlich. Manchmal auch auf einer technologischen Ebene, mit der man gar nicht rechnet. Denn die Computer gab es ja schon lange, als die Hip-Hopper angefangen haben, nochmal den Plattenteller rauszuholen. Stimmt. Hätte ja auch keiner geahnt, dass der Plattenteller eine Musik in Gang bringen wird, die bis heute aktuell ist. Inzwischen machen die nicht mehr unbedingt mit Turntable, das kann man auch elektronisch machen. Aber lange Zeit war das Mittel. War zwei Turntables und ein Mikrofon. Hat also auf einer Ebene, wo die Musikinstrumentenherstellerindustrie überhaupt nicht mitgerechnet hat, eine wirklich weltumspannende neue Stilistik hervorgebracht.
Lass uns zum Job des Gitarristen zurückkehren. Gibt es unter all den Anforderungen an einen Studiomusiker so etwas wie die eine grundlegende Fähigkeit, die es zu beherrschen gilt?
Ja, ich habe kürzlich mehrere alte Fachblattartikel über mich, so von Ende der 80er Jahre, ausgebuddelt. Und es war ganz interessant für mich zu lesen, was ich damals so gesagt habe, wie meine Gedankengänge waren. Ich war damals ja sehr in der aufstrebenden Studioszene, oder ich war aufstrebend in der Studioszene. Damals gab es so einen Artikel Studiogitarrist Nummer 1, also ich war wahrscheinlich da schon angekommen, aber für mich ging es immer noch weiter Und das war so meine Welt. Und das Interessante ist, wenn ich dann so lese, was ich gesagt habe, worauf es ankommt, auch noch in den Jahren danach, so muss ich dann sagen, dass mir eine Sache gar nicht klar war zu der Zeit, weil sie mir so selbstverständlich schien. Die habe ich aber nie ausgesprochen. Und das ist eigentlich das natürlich, das Allerwichtigste ist, dass man die Leute auch im Studio mit dem, was man spielt, berührt. Irgendwie muss man so spielen, dass es sie überzeugt. Entweder es haut sich um, weil es so gruft oder weil es so eine Kraft hat oder weil es sehr sensibel ist oder sie anrührt, weil es so fein oder ja traurig ist oder wie auch immer. Das Gefühl ist das Allerwichtigste. Das muss man irgendwie transportieren können. Damals habe ich dann viel geredet über Timing und über Präzision und diese ganzen Geschichten. Und heute ist mir klar, die sind nichts weiter als Randkriterien, die man auch erfüllen muss. Wenn man die nicht erfüllt zum Computerplayback, dann kann man es vergessen, dann groovt es eben nicht. Aber wenn man das andere, dass es eben groovt, weil der Ausdruck, die Dynamisierung stimmt oder ja, es so einen gewissen Sex versprüht oder weil es eben, weil das Solo eben eine Emotion oder eine Traurigkeit hat, wenn man das nicht erfüllt, dann kann man es eigentlich gleich vergessen. Aber das andere muss auch da sein. Das andere muss man üben. Und es steht dann in der Zeit, wo man es übt und wo man sich darum kümmert, auch im Fokus und merkt vielleicht gar nicht, dass das andere nebenbei alles schon da ist. Das war ganz interessant, dass also die Perspektive sich im Laufe der Jahre verschiebt. Und in der Zeit, wo man mit etwas beschäftigt ist, weil gerade es war so Ende der 80er Jahre, es gab noch keine Schneidmöglichkeiten, aber die Ansprüche waren sehr gestiegen. Es wurde, man spielte zu Computern, mit schon beginnende Computern und vor allen Dingen Drummaschinen, sowas, und musste dann eben sehen, dass man präzise spielte und da wurde sehr großen Wert drauf gelegt. Das war so die Vorbilder, war die LA-Studio-Szene mit den Musikern, die es da so gab, gerade Anfang der 90er. Und deswegen hat man da eben sehr viel Wert drauf gelegt. Und nebenbei hat man eigentlich da gar nicht drauf geachtet, dass man die Gefühlsebene ja immer sowieso erledigen muss. Wer das nicht kann, wird dann auch nicht weit kommen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Das unterm Strich muss der Rest der Menschen irgendwas spüren. Und auf dem Weg dahin muss man leider sowas wie Timing, Tuning, Akkordkenntnisse, Skalen und sowas, Tonbildung, das ist ja ganz wichtig dafür, auch noch erledigen.
Für die handwerklichen Themen wie Timing und Spieltechnik gibt es für lernwillige Gitarristen eine Unmenge an Anlaufstellen, sich Informationen einzuholen und weiterzubilden. Was ich in diesem Infodschungel vermisse, sind Tipps, die in die Richtung zielen, die du eben angesprochen hast. Wie gehst du also vor, wenn du beispielsweise mit der Erwartung konfrontiert wirst, ein trauriges Solo zu spielen? Begibst du dich in dieser Situation in ein Gefühl der Trauer, um dieses dann zu transportieren?
Also für mich geht es nicht anders. Dann hoffe ich, dass der Song auf mich sowas ausstrahlt, dann muss ich sehen, ob ich mich darauf einlassen kann. Wenn der Song oder das Lied oder, wenn ich Pech habe, der Schlager, mit seinem Text mir zu profan erscheint, nun, ich muss dazu sagen, ich lebe mit einer Literaturwissenschaftlerin zusammen. Das heißt, da ist manchmal das, was so im deutschen Schlagerland oder auch bei Pop abgesondert wird, so derartig naiv und so, dass man eben als Mensch in meinem Alter dann oft schon schmunzeln muss und es einen dann nicht wirklich berührt. Und manchmal kann ich mich nicht mehr halten vor Lachen, ziehe ich mich auf den Fußboden, weil es einfach so dämlich ist. Trotzdem, irgendjemand, wenn er dabei ist, würde ich es natürlich nicht machen, aber die Produzenten finden das oft auch ähnlich. Wenn das so ist und ich soll was Trauriges absondern dazu und muss eigentlich lachen, dann muss ich mich in einen eigenen Film begeben. Dann versuche ich, meine eigene innere Ebene von Traurigkeit und so zuzuhaben, dass ich mich in die begebe und das zum Ausdruck bringe. Und in der Hoffnung, dass die Töne, die ich absondere, den Menschen, die diese Art von Text berührt, dann auch berühren. Obwohl ich den Text eigentlich teilweise grotesk finden kann. Andere berühren einen natürlich wirklich. Da gibt es durchaus Künstler, die plötzlich so intim aus ihrer Vergangenheit erzählen, dass man dann wirklich auch sehr stark gerührt ist und dann muss man sich dann nicht mehr anstrengen, dann ist es von alleine da. Oftmals ist aber ja die Musik so, und das ist ja das Schöne, dass selbst wenn man den Text ausmacht und der Produzent und der Arrangeur oder wer immer das gemacht hat, haben schon viel auf dem Weg dahin geleistet, diese Stimmung zu erzeugen. dass jenseits aller Worte einem die Musik eine Stimmung gibt, die einen schon automatisch auf diesen Trip führt. Kann aber auch das Gegenteil passieren. Und dann muss man es eben mit so, wie so ein Schauspieler mit so einer Art inneren Subtext oder Subgeschichte, die man aus seiner eigenen Erfahrung kennt, unterlegen, damit man in diese Stimmung kommt. Und was dann passiert, die Mittel dazu sind natürlich so komplex und werden so viel vom Rückenmark erledigt und vom Gesamtnervensystem des Menschen, dass der Intellekt manchmal dann vielleicht so eher stört, wenn man ihn dann einsetzt, weil er versucht an so ein paar Punkten als regulativ einzugreifen und macht es viel zu grob. Also diese Dinge passieren besser intuitiv.
Wie viel bewusstes Denken ist in diesen Situationen noch vorhanden?
Die ist beim Einläuten der Situation vorhanden. Wenn ich denn mit den Leuten spreche, was wollt ihr denn für einen Sound? Und es kann ja sein, dass einer einen clean Strat-Sound oder Zwischenstellung à la Mark Knopfler will und soll was Trauriges spielen. Wenn man mal bei Mark Knopfler bleibt, das wäre mir denn mit so einem Brothers in Arms Sound mit der Les Paul eher möglich. Aber wenn er sich sowas wünscht, dann ist bis dahin schon mal noch so ein bisschen Konzept und Intellekt gefragt, dass man sagt, was für einen Sound willst du, wie wollen wir den einstellen, soll der lange sustain, aber nichts, wie viel Zerrung soll der haben. Und erst wenn das alles geklärt ist und die haben sich mir so, haben mir klar machen können, was sie sich ungefähr so vorstellen, dann begebe ich mich in das Gefühl und dann lasse ich mich darin fallen. Also wenn ich merke, jetzt ist die Welt akzeptiert und das wollen die, dann lasse ich mich fallen. Vorher ist es nicht schlau, weil die Gefahr eines Frustes zu groß ist. Je mehr man Emotionen gibt und läuft noch Gefahr, dass das Gegenüber sagt, nee, sowas wollen wir jetzt nun gar nicht, dann ist man völlig davon abhängig, wie geschickt der kommunikativ ist. Wenn man einen hat, der dann sagt, ach nee, das ist gar nichts, das ist ja irgendwie so, dann ist man plötzlich blockiert, weil man sich natürlich geöffnet hat. Also ist der Trick, erstmal rauszufinden, auf was kann man sich einigen, und wenn man merkt, okay, das ist die Ebene, das spricht die an, dann begebe ich mich in das Gefühl und dann bin ich auch ganz weit weg von aller Kontrolle oder so. Die setzt dann wieder ein, wenn man sich dauernd verspielt. Da muss man eben geübt haben, schnell zwischen linker und rechter Hilfe hin und her springen zu können, damit man dann in so einem Gefühl an ein paar entscheidenden Ecken Kontrolle ausübt, wie welche Harmonie kommt da, pass auf, da ist eine Durterz oder irgendwie sowas, oder lass die weg, vermeide hier nur Quinte oder sowas, was man sich dann sagen muss innerlich, da nicht zu scheitern, weil dann fällt man natürlich aus dem Gefühl, wenn es dann nicht klappt. Also es ist immer so ein bei jedem Musiker, der improvisiert und auf neuem Material, immer eine Mischung aus Bewältigung der theoretischen Anforderungen und dem Gefühl. Wenn man Glück hat, hat man so viel geübt, dass das Bewältigen der theoretischen Anforderungen rein gehörmäßig und intuitiv passieren kann, sodass man nicht so viel denken muss.
Setzt du dich eigentlich noch regelmäßig hin, um zu lernen?
Das ist rein zeitlich schwierig. Mhm. Natürlich lernt man sekündlich bei der Arbeit. Immer wieder fällt einem irgendwas auf. Man lernt vielleicht auch, dass man irgendwas schon mal besser konnte, weil man das jahrelang gemacht hat und jetzt plötzlich nicht mehr macht. Das kann dann passieren, dass irgendein Stil, den man früher sicher konnte, gerade gefragt ist. Man sagt sich, ja super, ja klar, das habe ich drauf. Und plötzlich merkt man, dass das nicht mit der Selbstverständlichkeit läuft, wie das früher lief, als man das täglich machte. Und dann, ja, dann erinnert man sich wieder und frischt die Mechanik auf. Und es gibt so viele Dinge, dass wir so endlos viele Stile und Techniken, dass man könnte mehrere Leben täglich üben und damit verbringen, das alles zu können. Und das geht sowieso nicht. Also muss man irgendwann einen Gang runterschalten und sich sagen, komm, entspann dich mal, bring dich hier jetzt nicht in Stress, weil du das nicht auch noch geübt hast, sondern wenn man täglich arbeitet, übt man ja sowieso beim Arbeiten. Also was dabei rauskommt ist, man wird immer das, was man macht. Wenn einer sagt, ich spiele jetzt mal für, Mensch, ich habe hier ein Angebot von einer Country-Band, und die brauchen einen, zwar nicht so mein Ding, aber ich schaffe mir das jetzt mal so rein, die waren ganz zufrieden mit mir und jetzt mache ich das mal für dieses Jahr. Da soll ich einen vertreten. Plötzlich werden daraus 5 oder 7 Jahre, dann ist er mit aller Wahrscheinlichkeit nach ein Country-Gitarrist. Also manchmal spielt das Schicksal ja so, da weiß man nicht, wo man landet. Als ich damals in Nashville war, der Tony Brown spielte damals bei Emmylou Harris und er fragte mich, ob ich da nicht einsteigen wolle. Weil sie das gut gefunden hätten, so ein bisschen moderneren Gitarristen da zu haben. Und wenn ich das gemacht hätte, wer weiß, ob sie mich genommen hätten, aber angenommen, es hätte geklappt, wäre ich sicherlich völlig anders drauf jetzt. Hätte ich ganz andere Sachen gespielt.
Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr denn je von allen Seiten mit Informationen bombardiert werden und zigtausend Möglichkeiten haben, an Informationen zu kommen. Welchen Einfluss nimmt das auf die Entwicklung junger Gitarristen? Was sind Strategien, um diesem Informationsoverkill zu überleben? Und worauf sollte idealerweise der Fokus eines jungen Gitarristen liegen?
Als mich Detlef Kessler vom AMA Verlag fragte, ob ich noch eine Gitarrenschule machen wollte, habe ich gesagt, guck dir das mal an. Diese Wahnsinnsmengen, kein Schwein, keine, wie sagte Gareth Jones immer, der Welt braucht keine neue Gitarren-CD oder Gitarrenbuch oder so. Da habe ich mir überlegt, was gibt's denn noch nicht? Was können die Leute denn gebrauchen? Dann kam ich irgendwann drauf, dass eine Sache mache ich bei der Hochschule jedes Jahr, weil es einfach bei allen mangelt, nämlich genau deswegen, wie du es beschreibst, weil es so eine so Vielzahl von Büchern und allem gibt und so viele Stile und solche Virtuosen im YouTube, irgendwelche 15-Jährigen, die das Blaue vom Himmel tappen, dass die Gitarristen total im Stress sind, es sei denn, sie sagen von vornherein, das machen viele als Strategie, nö, das mache ich nicht mit. Ich will hier meine Bandmusik machen und spielen fortan Achtel vor sich hin. Und was man den meisten mangelt, ist akustisches Rhythmusgitarre spielen. Dass sie einfach nur mal mit der Akustikgitarre jemanden ganz normal begleiten und dass das einigermaßen so klingt, als würde die Sängerin das selber machen, die das meistens besser kann, weil sie das dauernd macht, weil sie ihre Songs so schreibt. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir machen ein Video über akustisches Rhythmusgitarre spielen, was die Basis des Rhythmusspielens erarbeitet. Denn das ist das Irre. Durch diese ganzen Schulen, die es gibt, es ist ungefähr so, als würdest du ein Haus bauen, bei dem du schon dabei bist, das Dach zu vergolden, während merkwürdigerweise die Fundamente noch gar nicht richtig stehen. Das heißt, es hat sich so ein bisschen umgedreht. Man kann auch eine Pyramide sich vorstellen, die auf dem Kopf steht. Das heißt, wenige Leute arbeiten an dem Fundament, was man braucht, um Popmusik gut zu spielen, nämlich Timing und Akkordwissen und flüssig spielen, so dass Leute gut dazu singen können. Viele Leute sitzen einsam zu Hause. Das ist schon fast traurig. Das hat eine soziale Komponente, die, wenn du die triffst bei den Prüfungen in der Hochschule, einen richtig traurig macht. Meistens blass, ein bisschen pickelig, üben wie irre Tapping und alles Mögliche, kommen aber nicht raus und spielen nicht mit anderen Leuten zusammen, kommen überhaupt nicht in den Genuss des Austausches, wenn man gemeinsam Musik macht. Und wenn wir sie dann nehmen bei der Hochschule, weil sie das eben sehr gut können, passiert es oft, dass sie auch keinen Anschluss finden. Weil sie alles das, was man nämlich auch braucht, um Musik zu machen, nicht trainiert haben. Man trainiert ja nicht nur das Spielen, sondern man muss ja auch trainieren, wie man sich austauscht, wie man auf einen anderen hört, wie man auch mal die Klappe hält, mal begleitet, und dann fehlt da das Repertoire und das Vorstellungsvermögen und so weiter und so fort. Sprich, du hast recht, es gibt so eine Vielzahl von Schulen, es gibt so ein Wahnsinnsangebot von Spieltechniken und Virtuosen, die einem zeigen, wo der Hammer hängt, dass es sehr, sehr schwer ist, sich überhaupt zu orientieren. Und woran sollte er sich orientieren? Das muss der junge Gitarrist eigentlich seinem Gefühl überlassen. Ich würde immer sagen, das, was einen wirklich anspricht, wo man das Gefühl hat, warum auch immer, auch wenn alle um mich rum sagen, das ist blöde, aber wenn mich doch die Hawaii-Musik nun mal so anspricht, dann kaufe ich mir eben so ein Ding, ein Bottleneck und mache auch sowas. Oder was immer das ist für eine Musik. Und man muss sich dann auch wirklich fragen, ist die Szene das hier gerade um mich rum, die mich dahin treibt, dass ich eben unbedingt auf C runtergestimmten Metal mit Grunzen spielen muss? Oder ist das hier nur die Szene oder stehe ich da wirklich drauf? Und wenn man wirklich drauf steht, muss man das eben machen. Und dann würde ich sagen, ruhig mal ein bisschen vielfältig ruhig schauen, verschiedene Sachen ausprobieren und dann aber unbedingt auch mal in die Tiefe gehen bei einer Sache, denn sonst wird das nichts. Ich habe also gerade sehr talentierte Leute, können das Problem haben, dass sie, weil sie alles so schnell auffassen, nicht in die Tiefe gehen. Ich hatte mal einen Studenten, der noch sehr jung war, der lernte sehr schnell, unheimliche Auffassung, konnte alles Mögliche und dann haben wir auch Blues gemacht und so weiter. Und das konnte er dann auch spielen, bloß das ist nun mal eine Musik. Die muss man über Jahre spielen, bis diese einfachen Phrasen, die es ja nur leider nur sind, so rüberkommen, dass sie auch mit einem Tiefgang die Leute berühren. Das ist das beste Beispiel. Du kannst in den B.B. King Solo schnell raufschaffen, aber bis das jemand anders berührt, braucht es ganz viel. Und das muss man, glaube ich, können. Man muss in die Tiefe gehen können mit bestimmten Dingen. Sonst kommt man da nicht weit. Also nur Ansammeln von bunten Luftballons bringt zu einem bestimmten Punkt was, um sich zu orientieren. Und dann ist da auch Schluss. Also das muss jeder rausfinden. Wenn sich mal überlegt, welche Vielfalt wir haben von irgendwelchen Bands, die wirklich nur in, ich sag mal, Sägebockhaltung, wo der Unterarm sich so versteift, Achtel spielen mit einem Sänger und Glück, wenn sie Glück haben, schreibt er gute Songs und gute Texte und das ist gut. Wenn sie Pech haben, klingt es einfach nur wie das Klischee von der Band, wo das sonst mal gut ist, wenn der Sänger nämlich nicht so gut ist. Und sie machen das aber trotzdem aus lauter Szene gebundener Gewohnheit. Und dann sieht man dann Gitarristen wie Albert Lee oder Paco de Lucia auf der anderen Seite oder John McLaughlin auf der Seite, Alan Holdsworth vielleicht mal mit Legato spielen oder einen Ästheten wie Eric Johnson oder sowas oder John Scofield mit seinen Jazzgarn, und das sieht man alles hintereinander und dann muss man sich klar machen, okay, wenn ich das nur was einer von denen kann, spielen können möchte, brauche ich genauso viel Talent wie der und muss genauso lange üben. Und wenn ich den Tiefgang haben will, brauche ich auch sein komplettes Leben dafür. Es wäre sonst unwahrscheinlich, sonst müsste ich ja besser sein als die. Kann natürlich sein. Dass man muss dann ab irgendeinem Punkt natürlich versuchen, seinen eigenen Kram draus zu stricken, aus diesen Einflüssen, um rauszufinden, ob man da überhaupt mithalten kann oder ob das vergebene Liebesmühe ist. Und einen sehr intelligenten Spruch hörte ich mal von Pat Metheny, der mir sagte, er hat ja früh schon bei Gary Burton gespielt. Und er sagte dann eben, er spielte mit John McLaughlin und wusste sofort, dass der da kann. Mit seiner Single Note Picking Technik kriege ich niemals hin. Und dann hat er sich in den frühen Jahren schon umorientiert. Und nicht verbissen versucht, das auch zu können, sondern sich seine Legato-Technik erarbeitet. Und das ist nicht leicht heutzutage, das sehe ich auch so. Aber die Gitarristen sind eigentlich in der Praxis, ich sehe ja jedes Jahr neuen Schwung, in der Praxis äußert sich das nicht so kritisch, weil sie doch in aller Regel von irgendeiner Clique, irgendeinem Umfeld geprägt werden. Manchmal ist das Musiklehrer an der Schule und dann spielen sie eben Big Band an der örtlichen Schule oder sie haben eben eine bestimmte Sorte Rockband da und da spielen sie eben. Von da gehen sie los und dann sind sie meistens schon eingeschränkt in der Bewegung erstmal und müssten, wenn sie nur die Achtel geschrubbt haben, wahnsinnig üben, um mal drei Töne Solo etwas schneller hintereinander zu kriegen. Da gibt's wirklich ganze Generationen, die kein Solo spielen und auch nicht wollen, weil sie merken, das geht irgendwie nicht, weil sie dafür kein Vorbild haben. Und das andere Extrem sitzt zu Hause und dudelt wahnsinnig schnell vor sich hin und hat sich jetzt alles von YouTube drauf geschafft und ist eigentlich vereinsamt und kann diese soziale Verfahrensweise sehr gut vorm Computer sitzen und da auch für die anderen bei YouTube was spielen. Das sind so zwei Extreme. Und dazwischen gibt es alle möglichen Schattierungen. Und da die Leute meistens an irgendeinem Punkt realistisch anfangen und sich darin vertiefen, weil sie ermutigt werden von irgendwelchen aus ihrer Szene, doch in die Richtung weiterzugehen, kommen sie dann so geprägt und von da müssen sie dann eben sich neue Felder erschließen. Und das, da der Mensch nicht alles sofort kann, wie so ein Autist, das habe ich noch nie erlebt, dass einer so richtig autistisch so ist, dass er an der Gitarre alle Stile sofort kann. Das wäre mal interessant, ob sowas überhaupt geht. Da das nicht so ist, gibt es natürliche physische Limitierungen in der Lerngeschwindigkeit und insofern äußert sich dieses Phänomen dieser unglaublichen Vielfalt beim Einzelnen eigentlich gar nicht, weil das gar nicht zu bewältigen wäre. Aber es äußert sich in dem Stress, den manche haben, weil sie sich Zeit ihres Lebens für ungenügend halten. Und den kann man ihnen eigentlich nehmen. Ungenügend kann man nur sein, wenn man irgendeinem Anspruch nicht genügt, entweder seinem eigenen oder denen der anderen. Das wird man dann merken, wenn die dann sagen, nö, mit dir wollen wir nicht spielen, weil du das und das nicht kannst, oder setz dich mal hin und üb das, dann muss man das eben üben. Und ansonsten kann man sich ja entspannen und sagen, um zu spielen, suche ich mir meine Musik, die mir jetzt gerade gefällt, auf dem Niveau, wie ich sie spielen kann. Und das ist nämlich auch das Geile. Wenn einer das Talent hat, kann er in der Rock- und Popmusik mit drei Akkorden einen Klassiker schaffen. Denk mal an Bob Dylan. Der brauchte nicht virtuoser Gitarrist zu sein, um einer der geachtetsten Künstler zu sein, gerade unter Musikern von Jimi Hendrix bis sonst wo. Und dazwischen spielt sich Gitarre spielen ja ab. zwischen dem Kreieren eigener Songs, egal auf welchem Niveau, und da kann man nur jedem sagen, egal wie weit du bist, egal was du schon kannst oder nicht, oder was die anderen alle können, es gibt kein Gesetz, was heißt, man muss das erst alles üben, bevor man kreativ wird. Man kann mit den 3 Akkorden, oder man singt nur 2, denk mal an You Really Got Me, oder sowas, oder oder Wild Thing von den Trucks oder so. Man kann mit den paar Akkorden kreativ werden und tolle Musik machen.
Das, meine Lieben, war das Guitar Talk Interview mit Peter Weihe. Ich hoffe, ihr habt daraus auch Erkenntnisse für euer musikalisches Schaffen ziehen können und wünsche euch auch weiterhin viel Erfolg auf eurem gitarristischen Wege. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe und Gute, euer Marc. Feedback zur Sendung wie immer an connect@guitar-talk.net.